Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Als ich die Predigt über diesen Text vorbereitete, habe ich mir überlegt, wo habe ich eigentlich einen Menschen gesehen, der sich so richtig gefreut hat? Wann war das zuletzt? Wer kann mir für die Predigt vor meinem geistigen Auge als Vorbild dienen für das, was ich Ihnen heute sagen möchte? Und so suchte ich in Gedanken nach einem, ja am besten, der vor Begeisterung aufgesprungen ist von seinem Stuhl, der die Arme emporgerissen hat, aus vollem Halse gejubelt hat. Und ich habe nachgedacht, wann habe ich einen solchen Menschen zum letzten Mal gesehen? War es in der Kirche? Oh nein, da war es nicht. Da gab es zwar viele freundliche Gesichter, aber niemand ist aufgesprungen, niemand hat die Arme emporgerissen und gerufen, ich freue mich. Wo war es dann? War es vielleicht auf der letzten Pfarrsynode? Nein, da war es auch nicht. Da gab es viele nachdenkliche Gesichter. Und inzwischen wurde ich in meiner Predigtvorbereitung schon etwas unruhig. Wo hatte ich zuletzt einen Menschen gesehen, der sich so richtig gefreut hat? Da fiel mir einer ein. Und es war ausgerechnet hier in Borgentreich. Jemand, der sprang auf, riss die Arme hoch und jubelte aus vollem Halse. Und dann tanzte er vor den Augen der versammelten Gesellschaft eine Polonaise. Wann war das? Natürlich jetzt beim Karneval in der Schützenhalle. Und als der sich so freute, ich saß da noch gedankenversunken auf meinem Stuhl, da kriege ich von der Seite einen Rippenstoß von meiner Frau und die sagt, Mensch, freu dich! Völlig aufgeschreckt riss ich die Arme hoch und rief, Borgi, helau! So ähnlich war das beim Paulus. Der gibt der Gemeinde in Philippi einen Rippenstoß und sagt, Mensch, jetzt freut euch. Was seid ihr denn für Leute? Seid ihr begeistert von Jesus? Dann jubelt. Seid ihr auf der Seite Gottes? Dann freut euch. Eigentlich ist das ja beschämend, wenn wir so einen Rippenstoß brauchen. Kommt die Freude denn nicht von selbst? Bei den echten Jecken jedenfalls, da ist das so. Denen muss niemand sagen, jetzt freut euch. Die Freude ist einfach da. Ist das nicht beschämend für uns Christen? In Philippi, in Borgentreich, in Warburg, in Köln, wo auch immer. Dass wir eine Ermahnung brauchen, jetzt freut euch. Und vielleicht trifft uns dieses Wort wirklich wie ein Rippenstoß, und wir schrecken auf und begreifen zum ersten Mal, was da gespielt wird und rufen nicht Helau, sondern vielleicht Halleluja. Und wenn Sie jetzt noch in der Bank sitzen, dürfen Sie aufspringen und jubeln, Halleluja, preis den Herrn. Doch warum machen wir das nicht? Vielleicht müssen wir ein wenig über die Freude nachdenken. Und welche Zeit ist besser geeignet, über Freude nachzudenken, als diese Karnevalszeit? Da ist doch so viel auf Freude gestimmt und doch wird der Freude nachgeholfen, kräftig durch Alkohol. Und es gibt viele, die haben einen anderen Humor, die können sich in der Karnevalszeit nicht freuen. Ein Bekannter von mir, der kam auch immer mit zum Karneval und saß an unserem Tisch, aber der verzog keine Miene. Und einmal sagte eine Frau zu ihm, Sie lachen wohl nie. Da sagte mein Bekannter, doch, wenn es lustig wird. Jeder braucht etwas anderes, um sich zu freuen. Eine Pappnase reicht nicht jedem und manche Ansprüche sind anders als die an eine Büttenrede. Vielleicht bleibt uns das Lachen aber auch im Halse stecken, weil es so viel Trauriges gibt in der Welt. Und es so viel gibt, das uns die Freude nimmt. Und deshalb sind auch die Kirchenlieder manchmal sehr ernst. Auch die, die mit dem Thema Freude zu tun haben. In dir ist Freude in allem Leide. Das unterscheidet sich schon von den Karnevalsliedern. In dir ist Freude in allem Leide. Das klingt anders als Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust, wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Wer das Leben kennt, der weiß, alle Zeit freuen, das ist etwas ganz und gar Unmögliches. Sich in keiner Weise sorgen, das geht doch gar nicht. Das kann doch kein Mensch und das kann auch niemand verlangen. Und trotzdem sagt der Apostel Paulus, freut euch und stellt erst einmal klar in seinem Brief, Freude muss sein. Und das ist das Grundthema, das sich hier durch unser Kapitel im Philipperbrief zieht. Vielleicht kennen Sie die alte Anekdote von einem Theologiestudenten, das hat mir schon mein Professor damals erzählt. Dieser Theologiestudent soll im Examen geprüft worden sein über den Philipperbrief und der Professor fragte ihn, sagen Sie mir doch mal etwas über den Brief an die Philipper. Schweigen bei dem Studenten, konnte sich an nichts erinnern. Na, irgendetwas fällt Ihnen doch sicherlich ein, sagt der Professor. Schließlich sagt der Student, freut euch. Na bitte. Und fällt Ihnen noch etwas ein? Ja, sagt der Student. Und abermals sage ich, freut euch. Ich weiß nicht, ob dieser Student damals sein Examen bestanden hat. Aber den Philipperbrief, den hat er richtig beschrieben. Durch die ganzen Gedanken des Paulus geht ein Ton der Freude in dem Herrn. Und das sagt der Paulus, obwohl er kein Jecke war und kein Narr, sondern das Leben kannte. Und er schreibt dieses von der Freude zu einem Zeitpunkt, als er in Rom war, am Ende seiner Gefangenschaft, seiner ersten Gefangenschaft. Und wir finden in diesem Brief den Paulus auf einer Stufe der Reife, wie es sonst nur dem Alter eigen ist. Er ist Gefangener und vorbei sind 2 Jahre des Arrestes, wo es ihm noch einigermaßen gut ging und er wirken konnte, selbst im Gefängnis, trotz aller Entbehrungen. Aber jetzt liegt vor Paulus eine schwere Zeit, eine harte Zeit und er weiß das. Und vor der Gemeinde in Philippi liegt auch eine harte Zeit. Was Gefangenschaft bedeutet, das hat Paulus übrigens zuerst in dieser Stadt Philippi kennengelernt. Es war nur eine Nacht, die er zusammen mit Silas im Kerker zubrachte. Jedenfalls hat Gott diesen beiden damals Lobgesänge geschenkt, in den Mund gelegt, in dieser Nacht. Und da war die große Wendung des Geschehens eingetreten. Wie kann das sein, dass Paulus uns Christen sagt, freut euch? Es muss etwas ganz Wichtiges sein. Und wenn der Apostel es mit Nachdruck sagt, noch einmal will ich sagen, freut euch, dann muss da auch etwas Wahres dran sein. Dann muss hinter dem Unmöglichen ein Geheimnis stehen, dass wir selbst in schweren Situationen Freude haben, ein Loblied anstimmen. Wie kann das sein? Kann es sein, dass es ein Geheimnis gibt, das wir für uns noch nicht erschlossen haben? Selbst wir, die wir Sonntag für Sonntag uns in der Kirche versammeln, könnte es sein, dass wir hier das Tiefste noch nicht begriffen haben. Dass es noch ein Geheimnis für uns ist, dieses allezeit Freuen und in keiner Weise Sorgen und unsere Güte, die allen bekannt werden soll. Wer um alles in der Welt hat so viel Güte, dass er sie verschwenden kann? Wer ist so frei von Sorgen, dass er sagen kann, seht auf mich? Und wer ist so, dass er schon morgens früh anfängt zu hüpfen und zu springen, weil die Freude Gottes sein Leben durchdringt? Da liegt ein Geheimnis vor. Und wir fassen es nicht richtig, wir begreifen es nicht richtig, trotz unserer Gottesdienste, trotz der Verkündigung des Evangeliums. Ich glaube, das Geheimnis, der Schlüssel, liegt in einem kleinen Wort. Ein Wörtlein im Text des Paulus, das kleine Wörtlein in, im Griechischen en, ein ganz kleines Wort, das eine große Bedeutung hat. In, Paulus sagt, seid stark in dem Herrn Jesus. Seid einig in dem Herrn Jesus. Freut euch in dem Herrn Jesus. Überall bei Paulus steht dieses Wörtlein in. Was meint Paulus damit? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ich glaube, wir haben alle eine Antenne dafür, was dieses kleine Wörtlein in bedeutet. Wenn ein kleines Kind im Leib seiner Mutter gebildet wird, dann ist das eine Grunderfahrung, das ist ein elementares Erleben. Wir wären nicht da, wenn wir nicht im Leib unserer Mutter gebildet wären. In, das heißt geborgen, im schützenden Lebensraum der Mutter heranwachsen. Deshalb haben wir alle eine Antenne dafür, was es bedeutet, in. Und jetzt sagt Paulus, es gibt noch etwas Größeres, als was im Mutterleib geschehen ist. Von allen Seiten umgibst du mich, Gott. Und in Christus sein heißt, geborgen in Christus, umgeben von ihm von allen Seiten. Das ist nicht mit dem Verstand zu erklären, rational zu begreifen. Und wir sehen, dass Paulus, der große Mystiker hier, uns auf ein Geheimnis hinweist. Der Pastor Wilhelm Busch, nicht der Max und Moritz Wilhelm Busch, sondern der bekannte Evangelist und Jugendpfarrer Wilhelm Busch, hat einmal das verglichen mit einem Raum. Er hat gesagt, in Christus sein, das bedeutet, wie in einem Raum sein, einen Raum betreten, in dem Herrn zu sein, ist mit dem Verstand sehr schwer zu erfassen. Aber es ist zu erleben, und zwar so einfach, wie wir das können, wenn wir jetzt in diesem Raum sitzen. Wir sitzen in dieser kleinen Martin-Luther-Kirche in Borgentreich und es gibt keinen schöneren Ort als diese Kirche, um sich das mit der Gegenwart Christi vorzustellen. Diese Kirche, die ist nicht zu groß, nicht zu klein. Man fühlt sich hier geborgen, es ist immer warm, es ist schön hell hier. Und wenn wir diesen Raum der Kirche betreten, dann umgibt uns etwas sofort, was wir spüren. Und wir wissen einfach, wir sind in diesem Raum. Die Atmosphäre dieses Raumes ergreift uns. Und so ist das mit Christus. Wenn wir in Christus sind, dann betreten wir den Raum, der Christus heißt, und werden von seiner Atmosphäre erfüllt und wir sind geborgen und umgeben von allen Seiten. Und wenn wir aus diesem Raum hinausgehen, dann überfallen mich die alten Sorgen und da ist der Alltag schon wieder grau und hässlich und entsetzlich und da sind die Sorgen und die Traurigkeit und die Hoffnungslosigkeit und dann weiß man nicht, wie es werden soll. Dann gilt es, den neuen Raum zu entdecken. Den neuen Raum, der Christus heißt. Nicht, dass dann die Probleme weg sind und die Sorgen und die Schwierigkeiten und auch nicht die Traurigkeiten, aber es kommt von Gott her etwas Neues in unser Leben hinein. In dir ist Freude, in allem Leide. Etwas ganz, ganz Wunderbares, das unser Leben verwandelt. Gerhard Terstegen hat einmal gedichtet und gebetet, komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Der Herr ist nahe. Das nimmt alle Sorgen weg. Und da wird uns deutlich, dass unser Wort von der Freude ein Verheißungswort ist. Und Ermahnung und Verheißung liegen bei Paulus immer eng beieinander. Im Griechischen gibt es dafür sogar nur ein Wort, das Wort Parakalein. Und das bedeutet ermahnen und trösten. Eigentlich etwas für uns Paradoxes, aber das gehört zusammen. Ermahnen und trösten. Und so kann man dieses Wort auch auf zwei verschiedene Weisen hören. Man kann es scharf hören als eine Ermahnung und dann hätte Paulus gesagt, freut euch, das ist ein Mahnwort für die Christen, die im Selbstmitleid stecken. Ein Befehl und manche brauchen auch diesen Rippenstoß, um endlich mal aufzuwachen. Aber man kann es auch ganz weich betonen und sagen, freut euch. Das ist ein Trostwort für die Traurigen, ein Verheißungswort. Denn Traurige bekommen von Gott niemals einen Rippenstoß. Gott geht immer seelsorgerlich mit uns um. Und wenn man im Leid steht, dann ist man traurig, auch als Christ, und da kann man gar nichts gegen machen. Und dann geht man in den Raum, den Gott uns eröffnet, in dir ist Freude, in allem Leide. Und dann sagt Gott, das Trostwort, freut euch. An welcher Stelle Sie heute stehen, weiß ich nicht. Ob Sie den Rippenstoß brauchen, Mensch, jetzt freu dich mal endlich, du hast allen Grund dazu. Oder ob Sie das Trostwort brauchen, freu dich. Ist aber auch egal, der Inhalt ist derselbe. Freut euch in dem Herrn und abermals sage ich, freut euch. Amen. Wir wollen nun das Lied singen, In dir ist Freude.